SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Bei einem Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sterben Dutzende Menschen. Die deutsche Botschaft wird schwer beschädigt. Pensionskasse auszahlen lassen mit 65, das geht künftig nicht mehr, entscheidet der Ständerat. In Langenthal bröckelt eine Wirtschaftsstütze und der SP-Stadtpräsident hat dafür ziemlich viel Verständnis.
Ich kenne Christian Schneider, er hat mir diesen Entscheid auch länger am Telefon erklärt und ich konnte ihn dann auch nachvollziehen.
Das Rendezvous-Interview zum Stellenabbau bei der Ammann-Gruppe. Und um 13 Uhr ein Leben für die Migration. Eduard Gneser hat als Spitzenbeamter die Schweizer Migrationspolitik jahrelang mitgeprägt. Ab morgen ist er Pensionär. Gneser um 1 bei uns. Das ist Ihr Rendezvous mit mir, Simon Loy. Guten Mittag. In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist heute Morgen ein Anschlag auf das Diplomatenviertel verübt worden. Bei einer starken Explosion wurden nach offiziellen Angaben über 60 Personen getötet. Mehr als 300 Menschen wurden verletzt, mitten in einem Stadtteil, der stark gesichert ist. Weitere Informationen von Auslandredaktor Rudi Mäder.
Die Explosion war gewaltig. Es war nicht einfach eine Autobombe, wie es in ersten Berichten hieß, sondern ein ganzer Lastwagen wurde in die Luft gesprengt. Die Täter hatten einen Tanklastwagen, der für Wasserlieferungen bestimmt war, mit Sprengstoff gefüllt. Daher das Ausmaß der Zerstörung. Die Rauchsäule war riesengroß und von weit her sichtbar. Rettungskräfte versuchten während Stunden, Opfern zu helfen und brachten Verletzte in die Spitäler, doch für viele kam jede Hilfe zu spät. Die Explosion hatte besonders schlimme Folgen, weil sie sich mitten im Berufsverkehr ereignete, auf einer belebten Straße. Die meisten Opfer sind Zivilisten, darunter auch Frauen und Kinder. Unklar ist, welches das genaue Ziel des Anschlags war. Die Explosion ereignete sich unmittelbar bei der deutschen Botschaft. Diese wurde stark beschädigt und ein afghanischer Sicherheitsmitarbeiter der Botschaft kam ums Leben. Aber auch andere Botschaften in der Nähe erlitten Schäden. Aus einer Stellungnahme der NATO-Mission scheint hervorzugehen, dass afghanische Sicherheitskräfte verhinderten, dass der Lastwagen Richtung NATO-Hauptquartier und Präsidentenpalast vordringen konnte. Wer hinter dem Attentat steckt, ist unklar. Bisher hat sich niemand zum Anschlag bekannt. Die Sicherheitslage ist in Kabul wie in ganz Afghanistan äußerst kritisch. Seit Januar gab es allein in Kabul 8 große Anschläge. Hunderte von Menschen wurden bei diesen Anschlägen der radikal-islamischen Taliban oder der Terrormiliz Islamischer Staat getötet oder verletzt.
Nun weitere Nachrichten mit Pascal Schmitz und da geht's zuerst um die UBS.
Die Grossbank verlagert hunderte Arbeitsplätze aus Zürich in mittelgroße Städte wie Biel, Rünau und Schaffhausen. In Biel sei ein Mietvertrag für ein Gebäude unterschrieben, das für bis zu 600 Angestellte Platz biete, bestätigt eine UBS-Sprecherin Medienberichte. In rund anderthalb Jahren sollten dort die ersten UBS-Angestellten einziehen. Es geht dabei um Angestellte ohne Kundenkontakt im Backoffice. Ausgebaut werden soll der Standort im waadtländischen Rünau, wo bereits bis zu 400 Personen für die UBS arbeiten. Bereits im November war bekannt geworden, dass noch dieses Jahr in Schaffhausen ein UBS Service Center eröffnet wird. Der Nationalrat hat 215 Millionen Franken gesprochen als Nachtrag zum Budget 2017. Grund sind Bürgschaften für die Schweizer Hochseeflotte. Der Bund war für 40 Schiffe unter Schweizer Flagge Bürgschaften eingegangen und ein Teil der Flotte ist nun in wirtschaftlicher Schieflage. Der Nationalrat hat, wie zuvor schon der Ständerat, die zusätzlichen Gelder gesprochen, allerdings mit viel Kritik zur falschen Risikoeinschätzung. Nein gesagt hat der Nationalrat hingegen zu Nachtragskrediten zugunsten der Informatik der Steuerverwaltung und für die Bundesanwaltschaft. Für die Schweizer Hotellerie gilt weiterhin ein Steuerprivileg. Der Nationalrat hat dem Vorschlag des Ständerats zugestimmt, den Sondersatz der Mehrwertsteuer von 3,8% für 10 Jahre zu verlängern. Ursprünglich hatte er diesen Sondersatz definitiv ins Gesetz schreiben wollen, um der Tourismusbranche Rechtssicherheit zu geben. Der Ständerat hatte aber für 10 Jahre votiert und die Grosse Kammer hat sich dieser Dauer nun angeschlossen. Und schließlich hat der Nationalrat die Staatsrechnung 2016 genehmigt, wie zuvor bereits der Ständerat. Die Rechnung schloss besser als budgetiert ab, mit einem Überschuss von rund 800 Millionen Franken. Finanzminister Ueli Maurer wies darauf hin, dass er für die kommenden Jahre mit hohen Defiziten rechne. Er rief den Rat deshalb dazu auf, keine Mehrausgaben zu beschließen. In der Europäischen Union waren im April schätzungsweise 19 Millionen Menschen arbeitslos, so wenige wie seit 2008 nicht mehr, wie das Statistische Amt der Europäischen Union mitteilt. Die Arbeitslosenquote habe im April bei 7,8% gelegen. Sie war damit fast einen Prozentpunkt tiefer als vor einem Jahr. Am wenigsten Arbeitslose haben die Tschechische Republik und Deutschland, am meisten Griechenland. Im ostafrikanischen Staat Kenia hat Präsident Uhuru Kenyatta die neue Eisenbahnlinie zwischen der Hauptstadt Nairobi und der Hafenstadt Mombasa am Indischen Ozean eingeweiht. Die 470 Kilometer lange Strecke für Personen- und Güterzüge wurde von China finanziert und gebaut. Sie ersetzt die über 100 Jahre alte Bahnlinie aus der englischen Kolonialzeit. Die Baukosten belaufen sich auf 2,8 Milliarden Franken, wie die Betreibergesellschaft erklärte. Die Bahnstrecke ist Teil eines großen Eisenbahnprojekts, das Uganda, Ruanda und Burundi einbeziehen und die Wirtschaft Ostafrikas ankurbeln soll. Wer sich im Kanton Nidwalden einbürgern lassen will, muss sich gut in Deutsch verständigen können. Gute Kenntnisse in einer anderen Landessprache reichen weiterhin nicht. Das hat das Kantonsparlament, der Landrat, entschieden. Der Regierungsrat hatte beantragt, die Regelung zu lockern. Kompetente Kenntnisse einer Landessprache zusammen mit elementaren Deutschkenntnissen hätten laut Regierung genügen sollen. Das Wetter heute und morgen ist es teils sonnig, teils bewölkt. Gebietsweise gehen kräftige Schauer oder Gewitter nieder. Es ist feuchtwarm mit 24 bis 28 Grad.
Rendezvous mit diesen Themen bis 13 Uhr. Die Gewerkschaften kritisieren den Stellenabbau der Ammann-Gruppe in Langenthal, doch der sozialdemokratische Stadtpräsident verteidigt den Schnitt. Das Interview gleich. Wann ist eine Schule eine gute Schule? Wenn sie vereint statt trennt. Neue Studie und die Frage, was ist Gerechtigkeit? Und
deine Liebe ist ein Schiff, deine Sehnsucht ist die Ferne.
Viel Nostalgie, aber nicht nur, wenn zwei ehemalige Schweizer Matrosen über die Schifffahrtsnation Schweiz philosophieren. Und irgendwie paradox, da wirbt Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann Land auf, Land ab für den Werkplatz Schweiz. Und ausgerechnet seine frühere Firma, die Ammann-Gruppe, kehrt diesem Werkplatz Schweiz jetzt zum Teil den Rücken und verlagert 130 Arbeitsplätze vom Hauptsitz Langenthal ins Ausland. Der Abbau beim Baumaschinenhersteller ist ein Schlag für die Ammann-Stadt, wie Langenthal auch genannt wird. Was bleibt von dieser Etikette, wenn Langenthal auf einen Schlag so viele Arbeitsplätze verliert? Das habe ich den Stadtpräsidenten Reto Müller gefragt.
Ja, von dieser Stadt, da bleiben immer noch 800 Betriebe mit 2500 Arbeitsplätzen, die insbesondere in der industriellen Fertigung und in der Industrie ja auch tätig sind, 38% davon, und die, wie wir jetzt zur Kenntnis nehmen mussten, wirklich um den Erhalt jedes Arbeitsplatzes kämpfen müssen.
Das tönt fast ein bisschen so, als seien diese 130 Stellen von diesen 420, die jetzt ins Ausland verlagert werden, gar nicht so ein Problem sind für Sie.
Doch, natürlich schon. Es ist ein Zeichen. Und der Gemeinderat nimmt auch mit betroffen und eigentlich besorgt davon Kenntnis, dass das ein Zeichen ist, auch des Werkplatzes Schweiz und natürlich auch für den Standort Langenthal, dass wir zurzeit mit diesen Preisen in Europa nicht konkurrenzieren können und dass dies eine Auswirkung hat, eine schwerwiegende Auswirkung für 130 Arbeiterinnen und Arbeiter an unserem Standort.
Ist es denn nur ein Problem des Wirtschaftsstandortes Schweiz oder ist es vielleicht ein Managementproblem, das halt der Sohn von Schneider-Ammann nicht mehr der gleich gute Patron, der gleich gute Geschäftsmann ist?
Nein, da gehe ich völlig anderer Meinung. Ich kenne Christian Schneider, er hat mir diesen Entscheid auch länger am Telefon erklärt und ich konnte ihn dann auch nachvollziehen. Es ist durchaus so, dass wir davon ausgehen, dass die Firma Ammann Schweiz AG sich sehr dafür eingesetzt hat, diese Arbeitsplätze zu erhalten. Sie haben für die Umstrukturierung in der Produktion unter anderem 14 Millionen Franken investiert und mussten dann zur Kenntnis nehmen, dass trotzdem kein rentabler Betrieb erstellt werden konnte, dass das nicht funktioniert. Und wir kennen und schätzen eigentlich die Firma und die Familien Schneider-Ammann auch als zuverlässige, soziale und starke Arbeitgeber und Familien in Langenthal. Und wir sind uns sicher, dass diese Verlagerung eben mit dem einschneidenden Ergebnis für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wirklich als letzter Ausweg zum Erhalt der weiteren rund 300 Arbeitsplätze hier am Hauptstandort Langenthal gewählt wurde.
Stichwort Alternativen. Hätten Sie nicht noch irgendwie Hand bieten können seitens der Stadt?
Man hat einfach in diesem Beispiel auch brutal gesehen, wie klein der Einfluss der lokalen Politik ist. Die Stadt hat immer wieder versucht, mit der Firma auch die Rahmenbedingungen für die Produktion hier zu stärken und versucht mit den, sei es raumplanerischen oder sonstigen Maßnahmen, Möglichkeiten zu ergreifen, um ein Überleben sicherzustellen. Und das ist schon eine Erkenntnis, der Einfluss der lokalen Politik auf die großen Rahmenbedingungen, die hier ausschlaggebend waren, ist klein bzw. nicht vorhanden.
Hat Ihnen denn der Chef Hans-Christian Schneider auch gesagt, das sei es jetzt, es würden nicht mehr Arbeitsplätze verlagert?
Ich denke, kein CEO kann abschließend und für die Zukunft Aussagen treffen, die die Politik auch nicht vorwegnehmen kann. Ich hoffe einfach, dass sich die Rahmenbedingungen für die Unternehmen, insbesondere auch für die Industrie in der Schweiz verbessern und dass sich das auch auf den Standort Langenthal auswirkt. Und ich denke, dass die Herausforderungen auch mit dem digitalen Wandel, die kommt in dieser industriellen Fertigung, dass die Schweiz diese schneller antizipieren muss als andere Länder, damit wir eine Chance haben, in diesem Bereich zu überleben.
Sehen Sie denn überhaupt kein Problem darin, dass der Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann immer wieder diesen Wirtschaftsstandort Schweiz lobt, die Tugenden der Schweizer Arbeiter anspricht und dann ausgerechnet sein Sohn, die Produktion ins Ausland verlagert?
Natürlich ist das ein Problem, aber es ist natürlich ein Problem, das wahrscheinlich den Entscheid bei der Familie Schneider umso gewichtiger hat werden lassen. Und ich nehme an, dass Sie sich diesen Entscheid auch doppelt oder dreifach überlegt haben, auf diese Konstellation heraus. Ich denke, der Bundesrat hat seine Aufgabe und er macht diese so gut als möglich. Und er nimmt diese auch wahr, die Verantwortung, um den Werkplatz Schweiz zu stärken. Aber auch CEO Christian Schneider hat eine Aufgabe und eine Verantwortung als Chef dieser Firma und er hat diese eben wahrnehmen müssen.
Reto Müller ist Stadtpräsident von Langenthal. EL, Ergänzungsleistungen, das tönt sperrig, ist aber das soziale Auffangnetz für mehr als eine Viertelmillion Menschen in der Schweiz. Ergänzungsleistungen gibt es dann, wenn die Altersrente oder die IV-Rente nicht ausreichen zum Leben. Die Kosten für diese EL sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Die Politik, die versucht, Gegensteuer zu geben mit einer großen Reform. Der Ständerat hat die Reform heute Vormittag fertig diskutiert und beschlossen, mit 65 darf man sich die PK, die Pensionskasse, nicht mehr auszahlen lassen. Dominik Mayer im Bundeshaus, da ist ja Zündstoff drin in diesem Entscheid.
Ja, absolut. Und für seine Verhältnisse hat der Ständerat heute Vormittag wirklich intensiv gestritten. Ich liefere dann noch zwei Hörproben. Zum Beispiel von CVP-Ständerat Konrad Graber aus Luzern. Er wollte dieses Auszahlungsverbot. Er will das pensionierte Ehegeld aus dem obligatorischen Teil der Pensionskasse, das ist nicht der gesamte Teil bei den meisten, dass sie sich das nicht mehr auszahlen lassen dürfen bei der Rente. Wir hören da rein.
Wenn wir hier nicht so handeln, dann gibt es Fälle, wo jemand das Geld verprasst und nachher Ergänzungsleistungen bezieht. Das gibt die Empörung in der Bevölkerung.
Es sind pro Jahr rund 3.400 Rentner, die sich die Pensionskasse haben ausbezahlen lassen und dann zu den EL gehen. Nun sagen die Gegner eines Verbots, das seien bei weitem nicht Menschen, die einfach ihr Geld sorglos verprasst hätten, wie das Herr Graber gesagt hat. Missbräuche seien doch nur Einzelfälle, argumentierte zum Beispiel der freisinnige Ständerat Thomas Hefti aus Glarus.
Soll man nun wegen einer Gruppe von schwarzen Schafen alle einfach in den gleichen Topf werfen? Wie etwa der Kommandant, der eine ganze Kompanie nicht in den Urlaub ziehen lässt, weil einer die Schuhe nicht geputzt hat? Wer immer solche Situationen erlebt hat, wird sie als ungerecht empfunden haben.
Genutzt hat dieser Vergleich mit der RS oder mit dem WK aber nichts. Mitte Links hat im Ständerat gewonnen. Im Verhältnis 2-1 hat er gesagt, wir wollen dieses Auszahlungsverbot. Wir wollen also den faktischen Zwang zur Monatsrente bei der Pensionskasse.
Dieser Rentenzwang, hilft der jetzt wirklich sparen bei den Ergänzungsleistungen?
Es spart 100 Millionen Franken im Jahr. Das sind aber lediglich 2% der gesamten Ausgaben der EL. Und es wird weiterhin andere Möglichkeiten geben, Geld aus der Pensionskasse zu beziehen vor der Pensionierung, das dann vielleicht eben später fehlt. Wer ein Haus baut, kann weiterhin Geld aus der Pensionskasse nehmen. Wer auswandert, kann das auch. Und mit künftigen Einschränkungen, auch wer sich selbstständig macht, wird weiterhin einen Teil des Geldes beziehen können. Also es wird weiter Möglichkeiten geben, das Pensionskassengeld vorher auszugeben. Und es könnte die Gefahr weiter bestehen, dass es dann später fehlt. Es ist typisch für diese Reform bei der Ergänzungsleistungen. Die Politiker drehen an sehr vielen Schrauben, aber sie drehen eher an den kleineren Schrauben. Der Spareffekt für die Ergänzungsleistungen bleibt damit eher bescheiden. Aber natürlich die einzelnen Massnahmen, die haben dann jeweils für einen Teil der rund eine Viertelmillion Bezügerinnen und Bezüger dann schon Folgen.
Eben, darauf möchte ich noch kurz zu sprechen kommen. Wem werden die anderen Einschnitte bei den Ergänzungsleistungen denn wirklich wehtun?
Ich nenne ein Beispiel. Es trifft zum Beispiel eben Leute mit einer eher teuren Krankenkasse. Die EL, die soll, das will der Ständerat, künftig nur noch die Prämien für die drei günstigsten Kassen in einem Kanton oder einer Region anerkennen und wenn nötig eben dann auch bezahlen für IV-Rentner und Seniorinnen und Senioren. Das heißt, wer eine teurere Kasse hat, der muss entweder die Kasse wechseln und gerade ältere Leute, die haben ja hier häufig Vorbehalte, das diesen Schritt zu tun. Oder er oder sie muss eine Kürzung bei den Ergänzungsleistungen in Kauf nehmen.
Also Senioren, Seniorinnen, IV-Rentner, die könnten diese Einschnitte zu spüren bekommen, Dominik Meyer. Schlucken das die Behindertenorganisationen, die Gewerkschaften? Schluckt das die Linke?
Eigentlich nicht. Eigentlich sind sie dagegen abheben, nur eigentlich, denn diese Reform, die stürzt diese Gegner in ein veritables Dilemma. Das hat damit zu tun, dass der Ständerat noch einen weiteren Punkt in die Reform eingefügt hat. Das war so nicht geplant. Ich muss hier ausholen. Der Ständerat hat gesagt, wir erhöhen auch die Wohnungsmieten, die die Ergänzungsleistungen anerkennen, also dass die Ergänzungsleistungen höhere Mieten auch anerkennen und übernehmen, weil eben ja in den letzten Jahren die Mieten laufend gestiegen sind. Das ist ein Punkt, für den gerade SP, Grüne, Behindertenorganisationen jahrelang stark gekämpft haben. Und indem der Ständerat das jetzt hier eingefügt hat, kommen sie ins Dilemma. Wollen wir die ganze Reform bekämpfen und damit auch diese Errungenschaft gefährden oder nicht? Man kann sagen, die Gegenseite, das bürgerliche Lager, hat hier einen cleveren Schachzug gemacht.
Unser Mann im Bundeshaus, Dominik Meyer. Sie hören die Mittagsinformationen, 12.47 Uhr zeigt die Uhr hier im Studio. Es ist eine hochpolitische Frage. Soll man Kinder zusammen unterrichten oder strikt getrennt nach Leistungsstufen? Nun gibt es auf diese politische Frage eine wissenschaftliche Antwort der Universität Genf und in dieser Studie bekommt die Integration, also das Zusammenunterrichten, gute Noten. Bildungspolitiker und Fachleute schauen mit Interesse auf diese Resultate. Der Beitrag von Sascha Buchbinder.
Der Genfer Bildungsforscher Georges Feloucis hat die Schweizer PISA-Daten von 2003 bis 2012 ausgewertet. Ergebnis:
Lorsqu'on sépare les élèves en fonction de leur niveau scolaire, on les sépare aussi en fonction de leur niveau social.
Leistungsniveaus trennten Kinder nach ihrer sozialen Herkunft und der Schulstoff, der ihnen vermittelt werde, sei nicht derselbe. Die Studie analysiert die kantonal verschiedenen Bildungssysteme und vergleicht, was die Schülerinnen und Schüler am Ende der Schule wissen und wie dabei die Kinder aus benachteiligten Milieus abschneiden. Die Zahlen der Genfer Studie zeigen:
Eh bien, plus cette séparation est forte, plus les inégalités d'apprentissage sont fortes aussi.
Je strikter die Teilung in Leistungsklassen in der Oberstufe, desto schlechter ist am Ende die Bildung und desto stärker die Ungleichheit. Für den sozialen Zusammenhalt schaffe das ein Problem, warnt der Wissenschaftler Feloucis. Und was sagen Leute aus der Praxis zur Studie? Beispielsweise der Schaffhauser Erziehungsdirektor Christian Amsler, der zudem in der untersuchten Zeit auch Direktor der Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz war. Wie wichtig ist die Chancengleichheit in der Schule?
Sie sprechen mich als Liberalen an. Ich bin natürlich für einen gewissen Markt, der spielen muss in der Schule. Aber es ist mir natürlich schon auch ganz klar ein Anliegen, dass alle eine Chance haben.
Für Amsler ist das keine Sozialromantik. Es gehe auch darum,
damit sie eben auch lebenstauglich werden im Markt, wenn sie so wollen, sprich im Gewerbe und der Wirtschaft bestehen können.
Eigentlich sei es erstaunlich, dass bisher noch niemand eine solche Studie durchgeführt habe. Die Zahlen seien für die anstehenden Entscheide sehr wichtig, weil
Eine der ganz großen Zukunftsfragen in der Bildung wird die Frage des integrativen Unterrichts sein. Da gehen die Meinungen weit auseinander. Da wird es noch schwierig sein, eben wirklich auch klare Erkenntnisse zu bekommen, auch wissenschaftlich, was der beste Weg ist.
Beim Schweizer Lehrerverband klingt die Reaktion auf die Genfer Untersuchung ähnlich. Jürg Brühlmann ist Leiter Pädagogik. Er hält die Kritik an den Leistungsstufen für plausibel.
Wenn Kinder nicht so gefördert werden, dass sie spüren, man hat auch hohe Erwartungen an sie, dann leisten sie weniger. Und wenn wir ihnen sagen, du bist halt nur Sek B oder Sek C, ja, dann leisten sie auch nur, was Sek C fordert.
Eigentlich, so Brühlmann, wäre es doch naheliegend, dass sich die Erziehungsdirektorinnen in der Schweiz für die Erfahrungen in anderen Kantonen interessieren würden. Die ersten Reaktionen aus Kantonen, die in der Studie schlecht abschneiden, sind indessen ablehnend. Der Aargauer Erziehungsdirektor Alex Hürzeler beispielsweise meint,
schlussendlich wäre der Leistungsansatz aus meiner Optik viel mehr in den Fokus zu stellen als die soziale Ungerechtigkeit.
Jürg Brühlmann antwortet diplomatisch.
Wir haben hier eine Systemumstellung, die etwas Zeit braucht, aber sie muss klar in eine bestimmte Richtung gehen und die heißt mehr Durchlässigkeit.
Er bleibt zuversichtlich, dass sachliche Argumente bei den anstehenden Diskussionen helfen werden.
Nun Klimapolitik. Auch der Verkehr muss mithelfen, das Klima zu schützen. Bis in 3 Jahren sollen 5% des CO2-Ausstoßes kompensiert werden. Nur wie? Die Mineralölwirtschaft möchte Biosprit beimischen. Damit dies nicht ins Geld geht, verlangt sie, dass der teure Biosprit auch weiterhin steuerbefreit bleibe. Doch der Bund hat anderes im Sinn. Maren Peters.
Die Treibstoffbranche steht unter Druck. Sie macht ihr Geld mit fossilen Brennstoffen. Doch die sind verpönt, weil sie die Umwelt mit klimaschädlichem CO2 belasten. Auch deshalb hat der Bund 2013 mit dem CO2-Gesetz eine Kompensationspflicht eingeführt. Um sie zu erfüllen, mischen die Treibstoffhersteller unter anderem Biosprit in die fossilen Treibstoffe. Nach Angaben der Erdölvereinigung von heute machen die Biotreibstoffe bereits 2% des Treibstoffabsatzes aus, eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Damit sei man auf gutem Weg, die gesetzlichen Kompensationsziele zu erfüllen, sagt Daniel Hofer, der Präsident der Erdölvereinigung.
Wie wir das jetzt sehen, können wir bis 2020 rund die Hälfte der Kompensationspflicht mit Biotreibstoffen erfüllen, also 5%.
Das sei eine erfreuliche Entwicklung, kommentiert Andrea Burkhardt, Abteilungsleiterin Klima beim Bundesamt für Umwelt.
2% ist immerhin eine Verdoppelung gegenüber den Zahlen, die wir haben. Das ist natürlich eine sehr erfreuliche Entwicklung. Und wenn diese sich fortschreibt in die Zukunft, dann liegt das wirklich in der Reichweite, dass sie die Kompensationspflicht erreichen können.
Voraussetzung sei aber, dass die Treibstoffbranche auch noch andere Projekte zur CO2-Kompensation aufgleise, zum Beispiel im Bereich Fernwärme oder Biogasanlagen. Soweit, so gut. Aber es gibt noch einige Haken. So seien die Biotreibstoffe, die die Schweiz brauche, nur begrenzt verfügbar, sagt Florian Brunner von der Schweizerischen Energiestiftung, die sich für eine umweltgerechte Energiepolitik einsetzt.
Bei den Biotreibstoffen gibt es verschiedene Generationen und wenn man beachtet, dass man nur diese Generation verwendet, wo die Biotreibstoffe nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion stehen, dann sind das vor allem Biotreibstoffe aus Abfällen und Ähnlichem und das ist beschränkt verfügbar von der Menge her.
Auch Daniel Hofer sieht das Problem.
Absolut. Und zwar ist das ein reales Problem. Aber da wir in der Schweiz zurzeit die einzigen sind, die diese strengen Kriterien anwenden, ist es jetzt noch möglich. Aber wir sind zurzeit daran, auszuloten, wie hoch das Potenzial tatsächlich ist.
Zumal die EU daran sei, ähnlich strenge Kriterien für Biosprit einzuführen wie die Schweiz. Das würde den Engpass noch verschärfen und den Biosprit weiter verteuern. Damit wären wir beim zweiten Haken. Der ohnehin teure Biosprit ist in der Schweiz steuerbefreit, allerdings nur bis 2020. Ohne diese Steuerbefreiung, sagt Daniel Hofer von der Erdölvereinigung,
wäre das Produkt nicht konkurrenzfähig zu normalen Treibstoffen und dann besteht natürlich die Gefahr, dass es nicht mehr eingesetzt wird.
Doch der Bundesrat will noch einen Schritt weiter gehen. Er hat ein Quotenmodell ins Spiel gebracht, das eine feste Beimischungsquote für Biosprit vorschreibt. Das würde Benzin und Diesel an der Tankstelle deutlich verteuern. Die Erdölvereinigung hält davon nichts.
Die Beimischungspflicht löst natürlich dann die Frage nach genügend Biotreibstoff, löst das nicht.
Auf die Frage, was die Alternative wäre, sagt Präsident Daniel Hofer.
Die Alternative ist, dass man weiterhin an dieser Steuerbefreiung für Biotreibstoffe festhält und die fortführt.
Eine entsprechende parlamentarische Initiative ist lanciert, aber das letzte Wort in der Diskussion noch lange nicht gesprochen.
Rendezvous 5 vor 1. Es sind stürmische Zeiten für die Schweizer Hochseeflotte. Seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es sie. Sie sollte damals die Landesversorgung sicherstellen. Doch die Schweizer Hochseefrachter, die rentieren heute nicht mehr. 13 Schiffe müssen deshalb verkauft werden, unter Wert. Das kostet den Bund 215 Millionen Franken. Diesen Nachtragskredit hat der Nationalrat heute zwar gut geheißen, doch die Debatte hat gezeigt, die Schweiz als Seefahrernation, das ist langsam aber sicher ein Auslaufmodell. Und das sind durchaus auch ehemalige Matrosen so. Lukas Schmutz hat zwei von ihnen in Basel getroffen.
Seemannskeller. Die Wände des Treffpunkts am Basler Rheinhafen sind eine Galerie von Schiffsbildern mit Schweizer Flagge. Pitt Isler kommt oft hierher. Er zupft sich den breiten weißen Schnauz zurecht. Ja, ja, der Rheinhafen, sagt er.
Mir bedeutet das viel, weil das ist Teil von meinem Leben, weil ich früher auf dem Schiff war. Und wir haben uns hier immer getroffen. Und wegen dem hat man eine Beziehung aufgebaut zum Hafen eigentlich. Da hat immer Kollegen getroffen und gesehen und so.
Die Schiffe hießen Alpina, Regina oder Kristallina und gehörten zur Schweizer Hochseeflotte. Alle trugen auf dem Heck den Schriftzug von Basel, dem formellen Heimathafen, über die Meere. Und die Nachrichten, dass diese Hochseeflotte vielleicht bald Geschichte sein könnte, trafen den 71-jährigen Basler sehr.
Und wenn ich jetzt da denke, dass plötzlich keine Schiffe mehr sollten unter Schweizer Flagge fahren, denke ich eben, etwas geht weg von meinem Leben auch. Ja, es fehlt irgendetwas, am Land fehlt halt dann irgendwie etwas, dunkt mir. Und das beelendet mich schon.
Teil des Lebens, Pitt Isler wollte die Welt sehen. Da zog es ihn hin, klar, weg von der Schweiz.
Es ist schon etwas Besonderes gewesen, wenn man damals auf See gefahren ist. Damals ist es so gewesen, ich bin auf der chinesischen Mauer rumgelaufen, aber in Zug zum Beispiel noch nie gesehen. Damals, ja, so ist es halt einfach gewesen.
Heinz Dürrenmatt hat kopfnickend zugehört. Auch er ist pensionierter Matrose und fügt nun bei, wer die Welt damals sehen wollte, wurde Matrose, einfach so.
Zu dieser Zeit hätte man nicht können sagen, ich gehe jetzt dort irgendwo hin mit dem Flieger. Das Geld hat man ja nicht gehabt. Ist eine Option, dass man auf Hochsee geht, da kommt man im Zeugs rum.
Und das Zeugs lernten die Matrosen wirklich kennen. Die Schiffe lagen zum Löschen manchmal über Wochen in einem Hafen und die Besatzung hatte Zeit zum Erkunden von Stadt und Land.
Und wenn wir noch in einem Hafen drin waren, zum Beispiel in Südamerika oder in Westindien oder so, das ist das Schönste gewesen, was geben kann.
Rio, Quebec, auch Hamburg oder Shanghai zum Beispiel. Doch das allein hat es nicht ausgemacht, das Matrosenleben. Was auf den Schiffen lief, sei eine Lebensschule gewesen, sagt Heinz Dürrenmatt, für Generationen von Matrosen.
Wir müssen auskommen miteinander. Und wenn es halt mal irgendwie klebt, müssen wir wieder schauen, dass wir das können bereinigen können. Und so hat man quasi einen Charakter geformt aus dem raus. Und das hebt eigentlich bei den meisten bis heute an.
Wohl auch darum sind die Seemannsclubs in der Schweiz weiter so aktiv, obwohl kaum noch Nachwuchs kommt. Es sei bedauerlich, aber logisch, sagt Dürrenmatt, dass die Zahl von Schweizer Matrosen seit den 1990er Jahren rasant zurückgegangen sei, denn
die Reeder haben billigere Arbeitskräfte gesucht, damit sie Kosten sparen können.
Und das Aufkommen der Containerschiffe habe das Leben der Matrosen total verändert. Löschen und Laden der Schiffe wurde zu einer Frage von Stunden und das Kennenlernen der Welt damit zur Illusion. Und Dürrenmatt meint, dass immer weniger Leute glauben, dass die Schweiz eine Hochseeflotte zur Versorgung brauche.
Vordergründig sagt man immer noch, die Landesversorgung muss gewährleistet werden. Hinterdurch heisst, ja, brauchen wir das eigentlich in der heutigen Zeit. Wir haben ja so viele Möglichkeiten, die Landesversorgung auch sonst zu gewährleisten.
Die Schweizer Hochseeflotte, also nur noch Nostalgie? Möglich, sagt Dürrenmatt. Weil die Schweiz halt eben doch ein Binnenland sei.
Wir sind auf die Hochseeschifffahrt, das klingt blöd, nicht angewiesen, so, oder? Wie bei anderen Ländern. Da sagt man, wir lassen das Offizier kommen, was wollen wir uns jetzt da Gedanken machen?
Und Matrosenkollege Isler fügt nüchtern bei, dass darum auch das Leben des Seemannsclub am Basler Rheinhafen im Seemannskeller sicher nicht ewig weitergehen werde.
Er wird schon einmal so weit sein, dass man Bach abkennt.
Bach ab im natürlichen Wasserlauf der Zeit.
Lukas Schmutz und die Seemänner. 13 Uhr. Gleich im 1.4. Flüchtlinge, Asylverfahren, Integrationskonzepte. Seit 3 Jahrzehnten ist das der Arbeitsalltag von Eduard Gneser. Oder muss man vielmehr, war das der Arbeitsalltag sagen? Heute wird Gneser nämlich pensioniert und ist darum bei uns nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Pascal Schmitz.
Im Diplomatenviertel der afghanischen Hauptstadt Kabul haben unbekannte Täter im Morgenverkehr eine Sprengstoffladung gezündet. Nach Angaben der Behörden sind dabei mindestens 80 Menschen ums Leben gekommen. Weiter ist von über 300 Verletzten die Rede. Die UBS verlagert hunderte Arbeitsplätze aus Zürich in mittelgroße Städte wie Biel, Rünen und Schaffhausen. In Biel sei ein Mietvertrag für ein Gebäude unterschrieben, das für bis zu 600 Angestellte Platz biete, bestätigt eine UBS-Sprecherin Medienberichte. Wer in den Ruhestand tritt, soll sein Geld aus dem obligatorischen Teil der Pensionskasse nur noch als Rente beziehen können und nicht mehr als Kapital. So möchte es der Ständerat.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.